Ich wünsche euch allen heute Morgen einen wunderschönen guten Morgen und auch gesegnete Weihnachten. Auch von mir hier nochmal für alle, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe heute. Könnt ihr mich gut sehen? Bin ich gut zu erkennen? Ja, ne? Das ist schön. Das war nicht immer so. In den Kirchen früher standen die Pastoren auf einer Kanzel, die nicht beleuchtet war. Und ich weiß gar nicht, wie die Heiligabend, wenn es dunkel war, es hinbekommen haben mit ihrem Predigtskript, irgendwas zu erkennen. Wahrscheinlich haben sie es auswendig gelernt. Das hat sich irgendwann geändert, nämlich in den Ende der 1800er Jahre. Und da erschien am 10. Januar 1880 ein Artikel in der Zeitung Frank Leslie's Illustrated Newspaper. Das war früher so, die Menschen konnten nicht lesen, sondern hat man ganz viele bunte Bilder, nicht bunt, aber ganz viele Bilder reingemalt, um es zu erklären. Und in diesem Artikel wurde davon berichtet, dass Edison am Neujahrsabend im Menlo Park, New Jersey, zum ersten Mal sein elektrisches Licht vorstellen wollte. Und da haben sich über 3000 Menschen in diesem Park versammelt, weil sie es alles sehen wollten, um diese neuen Lichter anzusehen. Und es wird davon berichtet, dass diese Ausstellung ein Publikumserfolg wurde. Die Menschen kamen auch Wochen danach noch, um diese Lichter zu sehen. Sie waren fasziniert von dieser neuen Beleuchtung. Ungefähr zur selben Zeit erstrahlte der Pariser Platz am Brandenburger Tor in einem neuen Licht. Die Firma Siemens und Halske installierte dort ihre erste elektrische Beleuchtung. Und dann 1882 wurde auch am Potsdamer Platz das elektrische Licht zur Beleuchtung eingesetzt. Und es waren nicht immer alle Menschen begeistert, es gab auch Kritiker, aber insgesamt waren die Menschen fasziniert von diesen neuen Lampen. Die Menschen versammelten sich, es war tiefe, finstere Nacht und dann, klick, mit einem Mal wurde es taghell. Sie staunten, sie waren begeistert, sie freuten sich über dieses neue Licht und darüber, dass Berlin mit seinen Straßen in hellem Glanz erstrahlte. Etwas Ähnliches passierte auch den Menschen, die in unserem Text, in unserem heutigen Predigttext vorkommen und in der Nacht am Feuer saßen. Überraschung, um welchen Text geht es? Ihr alle ahnt es wahrscheinlich schon. Und wenn ihr mögt, dann steht auch gerne mal auf und wir lesen zusammen die Geschichte aus Lukas 2, die Verse 8 bis 14. Wir haben sie gestern Abend schon gehört von Hanna Maria und von Lennox und lesen sie jetzt noch einmal. Und der Schwerpunkt dieser Predigt soll auf den Versen 13 und 14 liegen. Also Lukas 2, Verse 8 bis 14. Und es waren Hütten in derselben Gegend auf dem Feld. Die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Lass uns beten. Jesus, was für ein Ereignis. Und es ist unvorstellbar, wie es gewesen sein muss, als du dort in den Windeln gewickelt lagst, in der Krippe und Engel deines Vaters, deine Engel erschienen und deine Herrlichkeit widerspiegelten. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du unsere Herzen jetzt öffnest für diese Botschaft, dass du uns hilfst zu verstehen und zu erkennen, wie wunderbar das war, was du getan hast. Es nicht für ein gewöhnliches Fest in unseren Herzen werden lässt, sondern dass wir immer wieder neu staunen über die Größe, die du bewiesen hast, Herr. Segne uns und segne auch mich, Herr, dass ich das gut rüberbringen kann. Amen. Setzt euch gerne. Diese Geschichte mit dem Licht ist uns allen vertraut. Da ist ein dunkles Stadion in Finsternis, da ist ein dunkler Raum. Wir begehen da rein oder sehen es dort und ein Schalter wird umgelegt, Strom fließt durch die Leitung, Scheinwerfer gehen an und plötzlich ist es wie am Tag, gleißend hell. Wir verstehen diese Ursache und auch die Wirkung davon, doch in unserem Predigttext geschieht was anderes. Lukas sagt hier nicht, und plötzlich wurde Licht eingeschaltet. Er sagt in Vers 9, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Was wir in dieser Bibel nicht erfahren, ist, wie das physikalisch funktioniert. Wie entsteht dieses Licht? Was ist passiert, dass plötzlich Licht zu sehen war? Das braucht sie auch gar nicht. Es ist gar nicht entscheidend und wichtig, wie dieses Licht entstanden ist, sondern viel wichtiger ist, woher es kam. Die Ursache dieses Lichtes, dieses Leuchtens, war nicht Technik, sondern Gottes Herrlichkeit selbst. Eine Herrlichkeit, die Nacht erhellt, Menschen in Furcht versetzt und doch zur Quelle größter Freude wird. Und genau diese Herrlichkeit, die wollen wir uns im ersten Punkt ansehen. Erstens, Gottes Herrlichkeit, Quelle von Freude und Hoffnung. Die Herrlichkeit Gottes erschien den Hirten. Es war nicht Gott selbst, der den Hirten erschienen ist. Es war ein Engel, der Engel des Herrn, der zu den Hirten kam. Und doch heißt es, obwohl es ein Engel war, die Herrlichkeit Gottes umleuchtete sie. Allein dieses Leuchten, nicht mal Gottes Gegenwart selbst, nur das Leuchten der Herrlichkeit Gottes um diesen Engel herum, allein dieser Abglanz dieser göttlichen Gegenwart reichte aus, um die Hirten in große Furcht zu versetzen. Sie fürchteten sich sehr. Und das zeigt uns, wie gewaltig Gottes Herrlichkeit ist. Diese Herrlichkeit ist so groß, dass Mose nicht von Angesicht zu Angesicht ihm gegenüber übertreten konnte, weil kein Mensch, der Gott jemals sieht, leben kann. Sie ist so überwältigend, dass Mose, als er vom Berg Sinai hinabkam, wo er mit Gott nur geredet hatte, ein Gesicht hatte, was leuchtete, und als er den Israeliten begegnete, fürchteten sich diese Israeliten und wollten nicht in Moses Nähe sein. Nur von diesem Schein auf seinem Gesicht, weil er mit Gott geredet hat. Was ist das für eine Herrlichkeit? Was ist das für eine Herrlichkeit, die dafür sorgt, dass Menschen Gesichter leuchten und andere Menschen sich fürchten, wenn sie das sehen? Wenn wir in diesen Vers hineingucken bei Lukas, dann könnte man meinen, Herrlichkeit ist wohl eine Eigenschaft Gottes. So wie Allgegenwart, Allwissenheit, alles, was wir kennen, oder Weisheit. Doch wenn die Bibel von der Herrlichkeit Gottes spricht, da meint sie mehr. Sie meint mehr als bloß eine einzelne Eigenschaft. Sie spricht dann von einer Zusammenfassung, von einer Summe all dessen, wer Gott eigentlich ist. Die Worte im hebräischen und griechischen Text, die drücken mit diesen Dingen, die sie für Herrlichkeit gebrauchen, etwas aus wie etwas von großem Gewicht. Es ist von großer Bedeutsamkeit und von unfassbar großer Würde. Herrlichkeit beschreibt also etwas, das so groß ist, dass es Ehre verdient, Ansehen besitzt und Wirkung entfaltet. Und das kennen auch wir aus unserem Alltag. Wenn wir Menschen oder wenn wir über Menschen sprechen, die einen besonders großen Ruf haben, dann meinen wir immer die Menschen, die etwas Großartiges getan haben, das eine Wirkung in der Welt entfaltet hat. Menschen, die die Spuren hinterlassen. Zum Beispiel, als das Penicillin erfunden worden ist. Es hat dafür gesorgt, dass unglaublich viele Menschen bis heute hinein nicht sterben müssen, wenn sie krank werden. Und der Mensch, der es erfunden hat, ist zu großem Ruhm gekommen und man erinnert sich noch an ihn. Oder denken wir an die großen Werke der klassischen Musik von Bach, Brahms, Mozart, Händel. Diese Komponisten haben durch ihre Werke bleibende Ehre erlangt und beeinflussen Menschen bis in die heutige Zeit hinein. Wenn die Bibel also von Herrlichkeit spricht, dann geht es um Größe, um Gewicht, um Bedeutung, die aus den Eigenschaften und Taten dieses Wesens hervorgehen. Und deshalb ist die Herrlichkeit Gottes die Pracht und strahlende Schönheit, die durch alle Eigenschaften Gottes und durch jede seiner Handlungen hindurchscheint. Die Herrlichkeit Gottes ist die Pracht und die strahlende Schönheit, die durch alle Eigenschaften Gottes und durch jede seiner Handlungen hindurchscheint. Gottes Herrlichkeit ist also nicht nur einfach eine einzelne Eigenschaft Gottes, und sie ist auch nicht nur durch die Ereignisse in der Bibel sichtbar, in denen Menschen ein helles Licht gesehen haben. Seine Herrlichkeit erstrahlt absolut durch komplett alles, was wir hierin sehen. Die ganze Bibel, die ganze Geschichte von Gottes Wort ist voll von Gottes Herrlichkeit. In allem, wo über ihn berichtet wird, sehen wir seine Herrlichkeit und nichts anderes. Wir sehen sie aber nicht nur in Gottes Wort. Wir sehen sie auch an anderen Dingen. Wir sehen sie auch in der Macht der Schöpfung. Auch da wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. Es gibt nur diese schönen Beispiele, wenn wir vor gewaltigen Bergen stehen und uns so unendlich klein fühlen und unbedeutend, dann ist das letztendlich doch nicht mehr, als dass wir die Herrlichkeit Gottes bestaunen. Wenn wir auf dem Meer sind, auf dem großen, weiten Meer und uns dort verloren und hilflos fühlen, weil es so unendlich weit ist und wir genau wissen, nach Hause schwimmen kann ich jetzt nicht. Hoffentlich geht dieses Schiff nicht unter. Und ich sehe in irgendwelchen Videos, wie große, riesige Schiffe mit diesen gewaltigen Wellen kämpfen. Dann wird an dem großen Meer einfach nur Gottes Herrlichkeit sichtbar. Wir sehen Gottes Herrlichkeit an dieser unfassbar großen Vielfalt der Schöpfung. Wie viele wunderschöne, majestätische, auch niedliche, große Elefanten und andere Tiere sehen wir, die letztendlich Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Welche Farbenpracht, welche Kreativität, welche Schönheit. Was ist das für ein Gott, der in der Lage ist, so etwas zu schaffen und so viel unterschiedliche Dinge macht? Deshalb finden wir in dem Psalm, gerade in dem Psalm, so viele Verse, denen Gott gelobt wird. Zum Beispiel 19, Vers 2 und 3. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Oder als Jesaja, als er die Vision der Seraphim im Himmel sah und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und dann denken wir so, ja genau, das sind die großen Dinge. Die großen Dinge zeigen Gottes Herrlichkeit. Aber ich finde, gerade in den kleinen Dingen wird Gottes Herrlichkeit noch viel sichtbarer. In den kleinsten Details. Schaut euch mal eure Hand an. Die Hand ist ein komplexes, ein umfangreiches Geflecht von Blutgefäßen, Nerven, Muskeln und Sehnen. Die Hand ist so zerbrechlich. Wenn euch da einmal eine Kiste rauffällt, eine große Kiste, und die gequetscht wird, ist dieses filigrane System kaputt. Und oftmals können wir unsere Hand danach nicht mehr richtig benutzen. Und doch hat Gott sie in Perfektion geschaffen. Und jedes Ding darin hat seine spezielle Aufgabe und funktioniert wunderbar zusammen. So wunderbar, dass wenn wir in eine Ausstellung gehen und vor den großen Werken der Meister stehen und sehen, mit welcher Kunst und welchem Geschick sie ihre Hände benutzt haben, um diese filigranen Strukturen zu schaffen und dieses Bild so zu machen, wie es ist. Und wir bewundern es, dass es so schön ist. Aber in Wirklichkeit ist die Bewunderung die Schöpfung dahinter. Oder du bist auf einem Konzert und es ist wunderbare Musik und du applaudierst und bist begeistert und es kommen Hurrarufe, weil der Künstler so gut gespielt hat oder so wunderschön gesungen hat. So zeigt das letztendlich auch nicht mehr, als dass wir einen großartigen, einen herrlichen Schöpfer haben und eigentlich geben wir ihm dadurch die Ehre, auch wenn das den meisten Menschen dann nicht bewusst ist. Aber nicht nur in der Schöpfung. Wir sehen auch noch an mehr Dingen Gottes Herrlichkeit. Wenn wir in der Geschichte der Bibel weitergehen, nach der Schöpfung, dann kommen wir zu der ersten großen Katastrophe in der Zeit der Menschen. Adam und Eva rebellierten gegen Gott, brachen seine Gebote, zerstörten den Frieden zwischen ihm und ihnen. Und die Wahrheit ist, und richtig wäre, Gott hat das Recht oder hätte das Recht gehabt, die Menschen einfach komplett zu vernichten und sich eine neue, völlig sündenfreie Version der Menschen zu schaffen. Hat er nicht gemacht. Obwohl die beiden rebelliert haben, hat Gott danach Adam und Eva weiter versorgt. Es wurde hart, okay, aber er hat sie weiter ernährt, er hat sie weiter beschützt, er hat weiter auf sie aufgepasst. Und dann mehrten sich die Menschen wieder und taten schon wieder nicht das, was Gott wollte. Was hat er gemacht? Hat er diesmal dazwischen gehauen und alles vernichtet? Ja, er hat viel vernichtet, aber nicht alles. Aus Barmherzigkeit hat er Noah übrig gelassen mit seiner Familie und hat sich entschieden, okay, ich mache wieder einen Neuanfang mit dieser Menschheit. Ich mache wieder ein neues Volk. Und als sie dann danach wieder anfingen, Gott nicht zu achten, hat er sich Abraham berufen und hat Abraham zu einem großen Volk gemacht. Wieder aus Barmherzigkeit gesagt, nein, ich mache weiter mit diesem Menschengeschlecht. Ich gebe es noch nicht auf. Ich schreibe die Geschichte weiter. Und dann das Volk Israel. Sie wurden groß und größer, gingen nach Ägypten, wuchsen und was haben sie gemacht? Wieder andere Götter angebetet. Schon wieder sich von Gott abgewandt. Und was hat Gott gemacht? Er hat das Volk gerettet, hat Mose geschickt, ihnen gezeigt, dass er wirklich Gott ist, dem Pharao gezeigt, welche Macht er hat und das Volk aus Ägypten befreit. Und als er in die Wüste kam und Hunger hatten, hat er ihnen Manna aus dem Himmel geschenkt. Er hat Wachteln geschenkt, er hat sie mit Wasser versorgt, er hat sie geleitet mit der Feuersäule und der Rauchsäule. Er hat ihnen alles gegeben, was sie brauchten. Schuhe gingen 40 Jahre nicht kaputt. Ziemlich unmodern, aber Wahnsinn in der Vorstellung. Gott hat sie versorgt, er war bei ihnen die ganze Zeit. Obwohl das Volk dann auch noch wieder untreu wurde und sich ein goldenes Kalb geschaffen hat, ein Werk ihrer eigenen Hände anbetete, hat Gott sie wieder nicht vernichtet, sondern war wieder barmherzig und hat sie geleitet bis in das verheißene Land und sie nicht sich selbst überlassen. Und so geht es im Alten Testament weiter. Gott erbarmt sich und ist gnädig. Sein Volk schließt einen Bund mit ihm und sagt, ja, wir wollen dein Volk sein, du sollst unser Gott sein. Und dann wenden sie sich wieder von Gott ab, werden wieder untreu. Und als sie merken, dass Gott ihr den Segen entzogen hat, fangen sie an zu schreien und sagen, oh Gott, das wussten wir doch nicht, hilf uns. Und was macht Gott? Er ist wieder barmherzig, er ist wieder gnädig, er schickt wieder einen Retter, einen König, einen Richter und hilft seinem Volk und führt es weiter. Spurgeon hat über das Lob der Engel von Lukas 2 in Bezug auf Gottes Barmherzigkeit Folgendes geschrieben. Als sie, die Engel, den höchsten Ton der engelhaften Musik erreichten, erreichten sie auch den höchsten Ton der göttlichen Lobeshymne und sangen, Ehre sei Gott in der Höhe, denn sie spürten, dass Gott in seiner Güte nicht höher steigen konnte. So gaben sie ihm ihr höchstes Lob in der höchsten Tat seiner Gottheit. Diese große Barmherzigkeit Gottes, mit dem er sein Volk immer und immer wieder beschenkt, ist gewaltig. Und doch ist diese Barmherzigkeit, die wir im Alten Testament sehen, noch nicht der Gipfel, noch nicht die Spitze der möglichen Gnade und Barmherzigkeit, die Gott für uns geben kann. Das haben wir Weihnachten erlebt. Der Gipfel der Herrlichkeit Gottes, der höchste Beweis seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade ist Weihnachten. Weihnachten, und das muss ich mir selbst auch immer wieder bewusst machen, Weihnachten ist das herausragendste, die schönste und die gewaltigste Offenbarung von Gottes Herrlichkeit, die es auf dieser Welt gegeben hat. Gott selbst wird Mensch. Er macht sich unendlich klein. Er kommt vom Thron herab. Etwas, was er nicht nötig hatte, um in ein Volk hineingeboren zu werden, was ihn gar nicht haben wollte, um am Kreuz, um das perfekte Leben zu leben, was wir nicht leben können, um am Kreuz zu sterben, einen Tod, den wir eigentlich hätten sterben müssen, für ein Volk, was ihn an der Stelle auch noch verlacht, verspottet, lächerlich gemacht hat. Dafür kam Gott auf diese Welt. Für ein Volk geboren zu werden, was ihm immer und immer und immer wieder entgegengespuckt hat. Nochmal Spurgeon, dieses Mal, als sie sahen, wie Gott sich von seinem Thron herabbeugte und ein Kind wurde, das an der Brust einer Frau hing, erhoben die Engel ihre Stimmen noch höher. Die gesamte Schar rief, die höchsten Engel preisen dich. Ehre sei Gott in der Höhe. Ja, kein Sterblicher kann sich jemals vorstellen, wie großartig dieser Gesang war. Beachten Sie, wenn Engel schon vor und bei der Erschaffung der Welt jubelten, waren ihre Hallelujas voller, stärker, großartiger, wenn nicht sogar herzlicher, als sie Jesus Christus sahen, der von der Jungfrau Maria geboren wurde, um der Erlöser der Menschen zu sein. Ehre sei Gott in der Höhe. Und diese Offenbarung, die setzt sich weiter fort. Gott kümmert sich um seine Schöpfung und versorgt uns mit allem, was wir zum Leben brauchen und häufig sogar noch mehr. Gott ist gnädig, geduldig und langmütig. Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5, Vers 45. Und darüber hinaus ist Gott immer noch langmütig und er rettet immer noch Menschen. Menschen bekehren sich, Menschen kommen zu Gott und werden für die Ewigkeit gerettet. Und jeder von uns, der Gott schon kennt, der Gottes, der Jesus als seinen Herrn angenommen hat, wird Gottes barmherziges Eingreifen in seinem Leben immer und immer wieder erlebt haben. Silvester hören wir davon. Wir werden Zeugnisse hören von Menschen, die davon berichten, wie Gott eingegriffen hat, wie Gott barmherzig war. Gott hat uns Freude geschenkt, wo wir sie nicht verdient haben. Wenn wir kraftlos waren, hat er uns neue Kraft geschenkt. Gott hat uns vor Unglück bewahrt und vor Feinden beschützt. Als wir Weisheit brauchten, hat er sie gerne gegeben. Und er hat nicht wenige von uns von Krankheiten geheilt. Aber, ihr Lieben, vor allen Dingen, wer von euch denkt, dass er anders sei als das Volk Israel? Wer von euch guckt auf sein Leben und denkt immer noch, dass er nicht einer von denen ist, die jubeln, Gott sagen, hurra, ich will dein Kind sein, ich will dir nachfolgen, dann sich doch anderen Göttern zuwendet, merkt, dass der Segen wegbleibt und zu Gott schreit und nicht immer und immer und immer wieder erlebt hat, dass Gott gerne vergibt, sich uns gerne wieder zuwendet, uns niemals allein lässt und nie sagt, nee, das war jetzt 12 Mal, jetzt ist Schluss. Jetzt kannst du gucken, wie du klarkommst. Ich habe das von Gott noch nie erlebt. In meinen finstersten Tagen, auch in den schlimmsten Sünden, die ich begangen habe, habe ich nicht erlebt, dass Gott nicht, wenn ich umgekehrt bin, gesagt hat, okay Björn, ich vergebe dir. Komm, wir fangen neu an. Das ist Gottes Gnade, das ist seine Herrlichkeit. Wir machen Fehler, wir tun Dinge, die gegen Gottes Gebote sind. Und er liebt uns und vergibt uns immer und immer wieder. Und hier kommen wir zu einem kleinen Unterschied in dem Text. Die Engel singen, gelobt sei Gott und Friede auf Erden. Aber hier kommt eine kleine Einschränkung. Denn es heißt, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Gott erbarmt sich also in gewisser Weise über alle Menschen. Er versorgt in gewisser Weise seine ganze Schöpfung und das Licht seiner Herrlichkeit leuchtet auch in gewissem Maße über seine ganze Schöpfung hinaus. Wenn es aber um die Herrlichkeit seiner göttlichen errettenden Gnade, also um den Frieden auf der Welt geht, dann macht Gott sehr wohl Unterschiede. Wir finden in der Bibel einige Berichte, wo Menschen das Licht, die Herrlichkeit Gottes als Licht erschienen ist. Die Hirten auf dem Feld, das was wir haben, die Soldaten am Grab von Jesu, als er aufgestanden ist, die Jünger Jesu, als sie auf dem Berg der Verklärung waren, oder auch Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Das sind 4 Beispiele. Und so wie die Menschen an dem Potsdamer Platz, als sie zum ersten Mal das Licht, dieses gleißende Licht der Lampen sahen, sehr unterschiedlich darauf reagiert haben, manche mit Begeisterung und Freude, andere mit Skepsis und Unbehagen, reagieren auch diese Menschen unterschiedlich auf die Herrlichkeit Gottes. Die Hirten und auch die Jünger Jesu reagierten mit Ehrfurcht. Als sie Gottes Herrlichkeit sahen, wurden sie voller Furcht, aber es war keine Angst, kein Schrecken, es war Ehrfurcht. Sie beteten Jesus an, sie beteten Gott an für das, was sie sahen. Das war bei den anderen Personen anders. Die Soldaten im Grab fielen wie tot um. Gottes Herrlichkeit hat sie so erschreckt, dass sie wie tot zu Boden fielen und sich nicht mehr regen konnten. Und auch der Paulus, damals auch Saulus, der große Paulus, der für Gott der größte Streiter wurde, der fiel vom Pferd, als Gottes Herrlichkeit ihn umleuchtete, weil er so erschrocken war und so viel Angst vor der Herrlichkeit Gottes hatte. Worin unterschieden sich diese beiden Gruppen? Worin unterscheiden sie sich? 2. Punkt, Gottes Herrlichkeit führt zu Freude und Frieden für Menschen nach seinem Wohlgefallen. An dieser Stelle klingt Schlachter ein bisschen sperrig. Das, wie er schreibt, ist ein bisschen umständlich formuliert. Es sind ein paar Uns hinzugefügt. Die neue Genfer Übersetzung, die ist ein bisschen geschmeidiger. Da steht es so drin, Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Dieser Zusatz, auf denen sein Wohlgefallen ruht, das ist der entscheidende Punkt. Der Frieden Gottes gilt automatisch für alle Menschen auf dieser Erde, wenn sein Wohlgefallen auf ihn ruht. Er gilt nicht automatisch für alle Menschen auf dieser Erde, die es hören. Alle Menschen sind aufgerufen, aufgefordert zu hören. Nimm an, lass den Wohlgefallen Gottes auf deinem Leben ruhen, aber nicht automatisch ruht er auf allen Menschen gleich. Der Frieden Gottes, der Frieden auf Erden, der hier erwähnt wird, ist ein Frieden, der mit Gottes Wohlgefallen zusammenhängt. Und das wirft die wichtige Frage auf wem ruht denn Gottes Wohlgefallen? Wer sind denn die Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht? Paulus gibt uns in Römer 8, Vers 7 bis 8 eine ernüchternde Antwort. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und es kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Menschen, die Gott nicht als ihren Retter annehmen, Menschen, die Gott nicht nachfolgen wollen, Menschen, die nicht an Gott glauben können, als den Schöpfer dieser Erde und damit auch Gott ihr Leben übergeben, gehören, so ist, wie es Römer 8, Vers 8 sagt, zu den Menschen, die im Fleisch sind. Und das hört sich immer so an, als wenn das alles böse und schlechte Menschen sind. Das ist überhaupt nicht der Fall. Menschen im Fleisch, das können total liebenswürdige Menschen sein. Es können die besten und schönsten Väter auf dieser Welt sein. Die liebsten Söhne, die wir haben. Die tollsten Töchter, die wir erleben. Wundervolle Eltern, die ihr Bestes und alles für ihre Kinder gegeben haben und geben würden. Und doch, wenn sie nicht an Jesus glauben, dann sind sie im Fleisch. Und wenn du zu diesen Menschen gehörst, wenn du heute Morgen hier reingeraten bist, obwohl du normalerweise nicht herkommen würdest, dann sage ich dir, wenn du immer noch lieber dein eigener Herr sein möchtest, als Gott nachzufolgen, dann gehörst du zu den Menschen, an denen Gott keinen Wohlgefallen hat. Und nicht deshalb, weil Gott so hart und ungerecht ist und so böse zu dir sein möchte. Nein, einfach nur, weil du selbst, du ganz allein dich entschieden hast, Gott nicht nachfolgen zu wollen. Das ist der einzige Grund dafür. Nicht Gott ist der böse Gott, sondern du willst einfach nicht. Und deshalb lass dich aufgefordert sein, dass du daran glaubst, an diesen Wohlgefallen, den brauchen wir uns und den können wir uns auch gar nicht verdienen. Wohlgefallen Gottes kann man sich nicht verdienen. Man kann ihn nur bekommen, indem man Jesus Christus glaubt. Sein Leben Gott übergibt und sagt, ich will Jesus als Herrn annehmen und ich will diesem Herrn nachfolgen. Nicht, weil ich so eine Angst habe vor dem, was kommt, sondern weil er so wundervoll und herrlich ist. Nur dadurch wirst du Gottes Wohlgefallen erlangen und Frieden mit ihm haben. Und nur durch den Glauben wirst du dann erleben, was die Engel hier in ihrem Lobgesang verkünden. Dritter Punkt, Gottes Herrlichkeit bringt Frieden auf Erden. Durch die Geburt von Jesus Christus hat Gott uns Frieden auf Erden geschenkt. Frieden zwischen Gott und den Menschen. Und dieser Frieden hat Auswirkungen auf die Ewigkeit, das wissen wir alle. Das haben wir schon so oft gehört. Wer mit Gott Frieden schließt, der hat ein ewiges Leben. Wir haben Hoffnung auf die Ewigkeit. Wenn wir einmal sterben, werden wir bei Gott sein und wir werden nicht sterben, sondern für immer und ewig mit ihm leben. Aber wusstest du schon, dass Frieden auf Erden auch Auswirkungen auf die Gegenwart hat? Dass dieser Frieden auf Erden, den Gott hier verkündigt, auch für die Gegenwart schon gemeint ist? Er beginnt mit deiner Bekehrung auf der Erde in deinem Leben. Gott bringt seinen Frieden hier in diese Welt. Und wenn wir als Menschen, auch als Christen, nun darüber nachdenken, was heißt Frieden auf Erden? Was bedeutet für uns Frieden auf Erden? Dann bedeutet es für die meisten von uns, dann denken die meisten von uns sofort daran, so, ja, keine Kriege mehr, keine Konflikte mehr, kein Streit mehr. Zwischen den Ländern, zwischen den Völkern, in den Familien wird es keine Konflikte mehr geben und keinen Streit mehr. Das wäre richtig guter Frieden auf Erden, oder? Es kehrt Ruhe ein und wir haben ein harmonisches und friedliches Zusammenleben, das den Unfrieden ablöst. Das ist das, wonach wir Menschen uns doch eigentlich sehnen, oder? Wir alle sehnen uns doch nach Ruhe und Frieden und nach Harmonie. Und es ist auch total okay. Es ist absolut biblisch richtig, danach zu streben. Wir sollen es sogar tun. Ihr kennt den Vers, sofern es an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Wir sollen nach Frieden streben, wir sollen nach Ruhe und Harmonie streben. Das Problem ist nur, dass die Sünde in dieser Welt dafür sorgen wird, dass dieser Zustand nicht eintreten wird, bis Jesus irgendwann wiederkommt. Es wird in dieser Welt, in diesen Familien, auch in der Gemeinde leider, nicht für immer Frieden und Ruhe geben, weil die Sünde in dieser Welt es immer wieder kaputt macht. Und die Bibel hat uns auch gar nicht versprochen, dass es hier auf dieser Erde schon Ruhe und Frieden geben wird zwischen allen Menschen, allen Völkern. Das steht da gar nicht drin. Das sind alles Zukunftsblicke, dass auf der ganzen Welt Frieden sein wird. Und daraus folgt für uns, wenn wir darüber nachdenken, was heißt denn eigentlich Frieden auf Erden in dieser Zeit, heute, jetzt schon hier, dass damit anscheinend nicht gemeint ist, dass wir emotionale Ruhe haben ohne Störung. Das kann wohl nicht der Frieden sein. Wir sehen es ja auch jeden Tag. Wir erleben doch selbst, dass wir Konflikte haben in unserer Welt. Wir sehen doch, dass wir in der Familie immer noch Streit haben. Ich sehe doch, dass ich immer noch manchmal blöde Sachen sage zu meiner Familie, die einfach nicht in Ordnung sind. Und die dann zu Konflikten führen, die wir uns hätten sparen können. Ich erlebe es doch, die Praxis zeigt doch, dass das nicht sein kann. Es kann auch nicht die Abwesenheit von Problemen und Konflikten in der Welt heißen. Die Geschichte seit Beginn der Menschheit bis heute hin ist voll von Kriegen und Eroberungswünschen und Machtansprüchen von irgendwelchen Menschen, die dafür bereit sind, anderen Menschen Gewalt anzutun. Also Frieden in der Welt ist nicht die Abwesenheit von Problemen. Und dennoch bedeutet Frieden auf der Welt mehr Ruhe für uns Christen und einem Leben auf dieser Erde. Denn durch den Frieden, den wir bekommen haben, durch diese Aussage Friede auf Erden, haben wir eine Hoffnung bekommen in dieser Welt. Durch diesen Frieden besitzen wir eine tiefe innere Gewissheit, die trägt, auch wenn außen alles ins Wanken gerät. Denn echten Frieden zu haben, echten göttlichen Frieden zu haben, bedeutet, darauf zu vertrauen, dass meine und die Umstände der Welt unter Kontrolle sind, auch wenn ich es nicht verstehe. Echten Frieden zu haben bedeutet, eine tiefe Gewissheit zu haben, dass das, was geschieht, einen tiefen Sinn hat, auch wenn ich ihn nicht erkenne. Echten Frieden zu haben heißt, darauf zu vertrauen, dass ich innerlich zur Ruhe kommen kann, auch ohne Antworten auf das, was gerade geschieht. Echten Frieden zu haben bedeutet, immer dankbar sein zu können, auch wenn ich leide und Krisen erlebe. Frieden auf Erden bedeutet, im Vertrauen zu leben und ruhig zu sein, trotz all der Unruhen und Dinge, die ich erlebe, die mir nicht gut tun, die wehtun, unter denen ich leide. Frieden auf Erden bedeutet, im Vertrauen zu leben und ruhig zu sein, trotz aller Krisen und Unsicherheiten und all dem, was ich nicht verstehe. Und die Ursache für dieses Vertrauen, der Grund, warum das möglich ist, ist Gottes Herrlichkeit. Allein Gottes Herrlichkeit sorgt dafür, dass wir dieses Vertrauen haben können, auf einer Erde zu leben und ruhig zu sein, trotz aller Unruhen, die es gibt. Denn seine Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit, zeigt sich in seinem souveränen und liebevollen Wirken für seine Kinder. Wir haben einen allmächtigen, liebenden, barmherzigen und gütigen Gott. All das, was geschieht, das Handeln von Engeln, das Handeln von Menschen, große Weltereignisse oder auch die unscheinbarsten Details werden letztlich von Gott allein gelenkt und gesteuert. Seine souveräne Führung verfolgt ein klares Ziel. Das, was er macht, hat eine klare Richtung, nämlich genau zwei Gründe. Das erste, dass er verherrlicht wird. Gottes erster Wille ist immer, dass er die Herrlichkeit bekommt, die Ehre bekommt. Und weil er so voller Güte und Barmherzigkeit ist und über die Geschichte schon gezeigt hat, wie er immer und immer und immer wie sein Volk begleitet, als zweiten Grund, dass alles uns zum Besten dienen muss. Zwei Ziele: Gottes Herrlichkeit, seine Ehre und uns zum Besten. Es bedeutet, dass er uneingeschränkt über seine gesamte Schöpfung herrscht, in jedem Moment und in jeder Hinsicht. 1. Chronik 29, 12: Reichtum und Ehre kommen von dir, du herrschst über alles. In deiner Hand stehen Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Und Gottes Autorität und seine Macht sind so unendlich groß, dass alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Niemand kann sich Gottes Willen entziehen. Und nichts, gar nichts, Niemand und gar nichts kann seinen guten Plan für dein Leben vereiteln. Das ist dein Gott, der Gott der Herrlichkeit. Jeder Atemzug, alles, was wir für unser tägliches Leben bekommen, ist ein Geschenk und kommt aus seiner Hand. Wenn wir uns abends ins Bett legen, ist die objektive Wahrheit von ihm, dass Gott aktiv seine Schöpfung erhält und zum Besten seines Volkes und zu seiner Ehre regiert. Und wenn du morgens wieder aufstehst, dann ist die rückblickende Wahrheit, dass Gott aktiv war die ganze Nacht und auf dich Acht gehabt hat und es auch den ganzen Tag sein wird. Jerry Bridges schreibt in seinem Buch Gottvertrauen: Gott hat uns nicht unseren eigenen Plänen überlassen, den Launen der Natur oder den bösen Taten anderer Menschen. Nein, unaufhörlich erhält er uns, versorgt uns und kümmert sich um uns jeden Augenblick eines jeden Tages. Die meisten von uns ist das bewusst. Die meisten von uns wissen, ja, Gott ist souverän. Er herrscht. Wir wissen es vom Kopf her. Wir können diese Antwort geben. Er hat die Macht, alles so zu tun, wie er es möchte. Und er setzt diese Macht auch ein. Also, dann sollte doch alles gut sein, oder? Dann ist doch alles super. Warum sorgen wir uns noch? Was bekümmert uns denn noch? Fühlt sich irgendwie nicht immer so an, oder? Wir wissen, Gott ist souverän, aber irgendwie zweifeln wir manchmal doch auch daran, ob dieser Weg, den Gott gerade eingeschlagen hat, für uns der beste ist. Ja, wir glauben, dass Gott handelt. Ja, wir glauben, er ist souverän, er hat die Macht, alles zu tun. Aber Herr, siehst du denn nicht? Gott, hast du wirklich alles bedacht? Siehst du denn auch mein Leid? Verstehst du, welche Wünsche ich eigentlich habe? Angesichts von dem Leid und von der Not in dieser Welt, all dem, was wir jeden Tag sehen, und nicht, ich meine nicht die große Welt, ich meine unsere kleine Welt, das, was wir jeden Tag erleben, all die Dinge, wo wir denken, ich habe doch alles richtig gemacht. Warum denn nicht Gott? Weißt du denn nicht? Und wenn wir so denken, dann wird bei uns eine Sache deutlich. Wir gehen dann einfach davon aus, dass Gott sich irren könnte. Wenn wir sagen, Gott, weißt du denn nicht, dann steckt dahinter, du hast da wohl was vergessen. Ich glaube, du hast dich geirrt. Das kannst du so nicht tun. Das war ein Fehler. Gott kann sich aber niemals irren. Und Gott braucht auch keinen, also auch wirklich niemals irgendeinen Menschen, der ihm irgendeinen Rat gibt. Das braucht er nicht. Warum? Psalm 147, Vers 5. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Sein Verstand ist unermesslich. Gott ist unendlich weise und wir sind es nicht. Darum verstehen wir oft nicht. Das ist der Grund, warum wir sagen, Herr, hast du denn nicht gesehen? Weil wir einfach nicht unendlich weise sind, weil wir unsere kleine Welt haben und nicht ein riesiges Universum, was wir komplett regieren und überschauen. Gott selbst sagt über uns, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und genau dieser Punkt, genau diese Aussage schenkt uns Ruhe und Frieden. Wir müssen gar nicht alles verstehen. Es reicht, wenn wir verstanden haben, Gott weiß, was er tut. Er ist unendlich weise, er macht keine Fehler, er weiß, was in meinem Leben los ist. Er macht genau alles richtig, wie es ist. Das Problem ist nur, es fühlt sich manchmal so lieblos an. So, Gott ist weise und er ist unendlich souverän und mächtig, er kann alles machen, was er will. Er macht nichts falsch, ich verstehe es ja, aber ich fühle mich oftmals so ungeliebt dabei. So, als wenn er gar nicht auf mich Acht hat. Als wenn er mich in dem ganzen großen Plan, in dem großen Wirken, was er macht, einfach, nee, das ist jetzt egal, was du möchtest. Das, was du jetzt verlangst, das kümmert mich nicht. Da sind viel wichtigere Sachen als das, was du möchtest. So fühlt es sich dann manchmal an. Und hier kommt eine Eigenschaft ins Spiel, die für uns von größter Bedeutung ist und eine weitere Offenbarung seiner Herrlichkeit. Wir brauchen ein tiefes Verständnis von seiner Souveränität, von seiner allmächtigen Weisheit, aber wir müssen auch verstanden haben, was David im 2. Samuel sagt. Und David sprach zu Gott, jetzt hört mal, was David sagt, mir ist sehr Angst. David war verzweifelt. David dachte so, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es könnten schlimme Dinge passieren. Ist denn auch wirklich alles gut? Sieht Gott mich denn hier gerade? Und sagt weiter, doch lass uns in die Hand des Herrn fallen. Und warum? Warum kann das einfach so sagen? Denn seine Barmherzigkeit ist groß. Mir ist sehr Angst. Doch lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. David hatte Angst. Er fürchtete sich, aber er richtete seinen Blick trotzdem auf die richtigen Wahrheiten, auf die wichtigsten Wahrheiten. Wenn Gott an dir wohlgefallen hat, dann liebt er dich mit, und jetzt hört gut zu, dann liebt er dich mit allem, was er ist. Es gibt nicht eine Faser, wenn man davon sprechen darf, seines Wesens, seines Seins, was dich nicht liebt. Er liebt dich vollkommen mit allem, was er ist. Seine Liebe ist vollkommen von Stimmung unabhängig. Sie ist allein gegründet in seinem Wesen. Gott hat uns so geliebt, als wir noch Sünder waren, als wir noch unwürdig waren, wertlos für ihn, nichts tun konnten, was irgendwie nur schön war und ihm nur irgendwie gefallen könnte. Römer 5, Vers 8. Er hat uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren, als wir noch gesagt haben, Gott, ich will dich nicht. Da war seine Liebe schon da. Und jetzt, wo wir seine Kinder sind, liebt er uns unabhängig von unserem Verhalten. Wenn wir ihm die Ehre geben, gute Dinge tun, dann freut er sich. Und wenn wir versagen, dann liebt er uns genauso wie vorher. Da ist kein Unterschied. Gottes Liebe hört auch nie auf. Gottes Liebe ist ewig, unveränderlich, Teil seines göttlichen Wesens. Wenn seine Liebe aufhören würde zu dir, dann würde er aufhören, Gott zu sein. Und selbst wenn wir sie nicht spüren, selbst wenn wir das Gefühl haben, ich spüre Gottes Liebe nicht, wo ist Gott, ist die Wahrheit, sie ist da. Sie ist vollkommen da. Gottes Liebe bleibt auch in unseren dunkelsten Momenten. Sie umgibt uns, sie tröstet uns und sie trägt uns durch Leid und Prüfung. Wir sind niemals allein. Er führt und versorgt uns, er hält unseren Glauben, bis wir bei ihm sind. Friede auf Erden ist möglich, trotz der Unruhe in dieser Welt. Warum? Weil wir Ruhe finden, dass Gott uns so sehr liebt, dass er in jeder Situation bei uns ist und entweder dafür sorgen wird, dass es vorbeigeht, dass wir verschont bleiben, oder uns aber die Kraft geben wird und die Weisheit durchzukommen zu seiner Ehre. Seine Liebe ist es, die uns mutig und stark macht. Wir haben Hoffnung. Nicht, weil alles leicht ist, sondern weil wir wissen, Gott ist souverän, Gott ist unendlich weise und Gott liebt uns. Er ist für uns und regiert selbst im größten Leid. Die elektrischen Lichter in Berlin ließen die dunkelsten Gassen erleuchten. Vorher waren Diebe und Räuber in den Gassen und lauerten Menschen auf. Nun war Licht da. Die Menschen fühlten sich sicher und geborgen. Und genau so lässt auch Gottes Herrlichkeit unsere dunklen Ecken im Leben erstrahlen und schenkt uns Frieden und Ruhe hier auf Erden. Und deshalb stimmen wir alle im Chor der Engel mit ein und rufen zusammen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Amen. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass unser Leben, unser Frieden auf dieser Erde nicht davon abhängt, was Menschen um uns herum tun, was wir leisten, sondern allein davon, was du für uns tust, Herr. Wir dürfen sicher sein, geborgen sein, weil dein Licht in unser Leben hineinleuchtet, weil du der bist, der uns umhütet und uns schützt, der uns versorgt und leitet. Aus lauter Freundlichkeit und Barmherzigkeit. Und du hast in unserem Leben gezeigt und auch in der Geschichte der Bibel, du wirst uns niemals aufgeben. Du wirst dafür sorgen, dass wir ankommen. Denn du hast versprochen, Herr, dass all die, die dir gegeben worden sind, auch von dir gehalten werden und ankommen werden. Dafür danke ich dir. Amen.